Johannes Kapitel 5, die Verse 1 bis 9. Ein Hinweis noch in den Versen, oder besser gesagt, die Verse 3b und 4 sind in verschiedenen Bibeln auch mit einer Fußnote versehen, dass dieser Text eine Ergänzung eines Schreibers aus dem ersten Jahrhundert ist. Der wusste, dass es eine Tradition gab über diesen Teich und den Engel, der das Wasser aufrührt mit seinem Fuß oder sonst wie. Denn in den frühesten Versionen dieses Textes ist dieser Abschnitt nicht drin und auch nicht in der ESV, die wir verwenden, die English Standard Version. Ihr könnt das sehen, wie ihr wollt, es ist kein Fehler. Es ist nur eine Ergänzung eines Schreibers, die leicht zu sehen ist für die, die die Bibel übersetzen. Ist das ersichtlich? Nun lasst uns das unfehlbare, heilige und inspirierte Wort Gottes lesen. Danach war ein Fest der Juden, und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda heißt und 5 Säulenhallen hat. In dieser lag eine große Menge von Kranken, Blinden, Lahmen und Abgezerrten. Es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre in der Krankheit zugebracht hatte. Als Jesus diesen daliegen sah und erfuhr, dass er schon so lange Zeit in diesem Zustand war, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser bewegt wird. Während ich aber selbst gehe, steigt ein anderer von mir hinab. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Und sogleich wurde der Mensch gesund, hob seine Liegematte auf und ging umher. Es war aber Sabbat an diesem Tag. Das ist die Lesung des heiligen, unfehlbaren und inspirierten Wortes Gottes. Es ist kurz vor Sonnenaufgang im Jahr 2 vor Christus. Die Stadt Jerusalem ist gerade erst am Erwachen. Der Hahn kräht. Und da ist ein Mann unter einem Dach, sehr grob konstruiertem Dach. Er hat eine kleine Schale mit Wasser. Er hat ein paar Brotkrumen und eine Decke bedeckt mit Staub. Er ist auf einer Matte. Er greift nach seinem rechten Bein, das verkrüppelt ist. Und er greift hinter sein Knie, um sein Bein zu heben. Und er nimmt die Matte und sie um seinen Rücken wickelnd, und er sieht etwas seltsam aus. Und er beginnt sein tägliches Kriechen zum Schaftor. Denn an diesem Schaftor, wo alle Pilger hineinkommen, die mit sich die vielen Opfer mitführen. Sie gehen dort, um sich zu waschen. Es ist Festzeit, es ist Passafest, viele Menschen kommen und es ist ein guter Platz, wo man betteln kann für Gaben. Er ist alleine, wie er kriecht, es ist niemand, der ihn trägt. Der Staub füllt seinen Mund, er ist bedeckt und schmutzig. Er versucht gut möglichst die Haufen zu umgehen, ob sie jetzt von Kamelen oder Menschen sind. Er zieht sich immer wieder weiter, so schnell er kann, weiter, denn er weiß, wenn er früh dort ist, dann kann er vielleicht den besten Platz erwischen. Denn dieser Mann hofft auf ein Wunder vom Himmel oder zumindest eine milde Gabe von einem vorbeigehenden Fremden. Ihr Freunde, den Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, da treffen wir einen Invaliden, einen gelähmten Mann, der verletzt ist, gebrandmarkt, gebrochen. 38 Jahre auf einer Matte. Und hier ist er, sitzend, hoffend für eine einzige Sache: Gnade. Neben einem Teich ist er, dessen Name Haus der Gnade bedeutet. Er weiß noch nicht, dass er einen Fremden treffen wird, einen freundlichen Fremden, einer, der ihm geben würde, anstatt denen, die um ihn herum sind. Aber er wird es tun. Er trifft Jesus. Und in diesem Abschnitt über Jesus lernen wir, wie ich glaube, viel über unseren Erlöser. Erstens denke ich, dass wir lernen, er kennt unser Leiden. Zweitens, er hat Gnade gegenüber den Leidenden. Und drittens, dass er mächtig ist, uns in unserem Leiden zu helfen. Wir lesen in Vers 5, dass Johannes diese Begebenheit einleitet, diesen Abschnitt, in dem Jesus mit einigen der bedauernswertesten Menschen der Bibel zu tun hat. Johannes beginnt diesen Abschnitt damit zu erwähnen, dass es ein Fest der Juden war. Mit den Juden meint er hier nicht nur ganz allgemein die Juden, sondern im Besonderen die Juden aus dem Bereich Judäa. Er sagt uns, dass Jesus nach Jerusalem hinaufzog. Das kann etwas verwirrend sein, weil zuletzt lasen wir, dass Jesus in Kana in Galiläa war, was ja auch Hochgehen im geografischen Sinn meint. Aber hier meint das Hinaufgehen das Besteigen des Berges, auf dem Jerusalem ja lag. Wir lesen dann, dass in Jerusalem dieses Schaftor ist, was wir auch im Buch Nehemia zuletzt gelernt haben, dass das ja das Tor ist, das euch ganz nahe an den Tempelkomplex führt. Nochmal, lasst mich euch daran erinnern, dass das ein Tor ist, das Schaftor genannt wurde, besonders deswegen, weil es für all jene ist, die Opfer hineinbrachten. Wir lesen, dass hier ein Teich war, der auf Aramäisch Bethesda hieß, Haus der Gnade. Dieser Teich ist dort positioniert worden, weil die Menschen, die von überall her kamen, alle, die im Heiligen Land waren, aber auch die Proselyten aus anderen Gegenden und unzweifelhaft auch Reisende, die sogar bis aus Persien kamen, die nun hierher kamen für das Passafest, und die waren schmutzig. Es ist ein Land mit trockenen, staubigen Konditionen, und wenn man dann dort Wasser fand, dann ist das nicht unbedingt ein Wasser, wo man reintaucht und dann ein kühles, erfrischendes Bad nimmt. Aber lasst mich euch daran erinnern, dass diese Menschen nicht nur kamen, um einen Besuch abzustatten und eine gute Zeit miteinander zu verbringen, sondern sie kamen zum Gottesdienst, zur Anbetung. Und wie sie nun schmutzig und staubig sind, dieses Opfertier über eine große Distanz hinweg mit sich führen, dann gibt es einen guten Grund davon auszugehen, dass sie nicht nur nach Staub und Dreck riechen und wie ein Körper halt an einem heißen Tag stinkt, sondern sie riechen auch wie ihre Schafe, die sie mit sich ziehen und die unabwendbar zum Opfer bestimmt sind. Es ist eine schmutzige Sache und ein schmutziger Ort. Es ist ein Ort für die Schmutzigen, um dort Reinigung zu bekommen. Es heißt hier, dass es 5 Säulenhallen sind. Ich möchte, dass ihr das versteht, denn das ist ein zeremonieller Ort, um sich zu reinigen. Und ich möchte, dass ihr versteht, dass die Praxis der Juden die war, dass sie sich reinigten, bevor sie zum Gottesdienst gingen. Und dazu haben sie sich komplett entkleidet, haben vielleicht auch ihre Habseligkeiten in einen dieser 5 Säulenhallen deponiert, wie auch immer ihr euch das vorstellt. Und dann gehen sie in diesen Teich, der wahrscheinlich nicht mal halb so groß ist, wie der Raum ist, in dem wir uns jetzt gerade befinden. Und dann gehen sie vorsichtig hinab, diese Steinstufen hinab, und dann tauchen sie sich sehr schnell da, wo das Wasser herkommt, hinunter, den ganzen Kopf untergetaucht, so dass jedes Haar untergetaucht ist. Denn lasst mich erinnern, es war eine gesetzliche Vorschrift, sich zu reinigen, bevor man den dreieinigen Gott anbetete. Und so sind sie dort, sich selber zu reinigen. Und nochmal, wie Menschen in diese Stadt kamen, in dieser Jahreszeit, da kamen sie, um als heilige Pilger anzubeten. Die hatten ihre Gedanken gebunden an die Herrlichkeit Gottes und auch die Notwendigkeit seiner Gnade, um gute Taten zu tun, Gott und den Menschen. Und wie Johannes den Beginn dieser Begegnung beschreibt hier, ist ja, dass der Mann an diesem Teich war, zu dieser Zeit und diese Art von Gnade suchte. Bei Bethesda, dem Haus der Gnade. Der Mann wollte nicht einfach nur dorthin, um irgendwas Wunderbares zu erhoffen, sei es durch einen Engel oder Gott selbst, der ja immer wieder seinem Volk Wunder tat, obwohl sie das prophetische Zeugnis ablehnten, damit er sie erinnere, dass er ein großer und wunderbarer Gott unter ihnen ist. Wir wissen nicht genau, was für ein Wunder. Wir wissen nur, dass dieser Mann glaubte, dass er zu einem bestimmten Zeitpunkt geheilt würde, wenn er in das Wasser eingetaucht wird. Wie auch immer, er ist dort, inmitten einer Menge. Das griechische Wort für Menge beschreibt hier eine große Versammlung. Und es waren auch verschiedene. Es waren Kranke, Blinde, Lahme und Abgezehrte. Das gibt euch ein Bild, über was wir hier reden. Es ist eine große Menge von Menschen, die an diesem Ort sind, wo du deine Kleider ablegen solltest zur Reinigung. Und sie liegen hier in den Schatten, hoffend, dass jemand, der vorbeikommt, vielleicht freundlich sei gegenüber Leidenden. Eines, was ihr wissen müsst, ist, dass im 1. Jahrhundert solche Leiden nicht funktioniert haben. Da gab es keine Orte, wo solche Leidenden Hilfe da war. Es gab keine Pfleger. Wenn sie in ihren Familien gelebt haben, dann waren sie für die sie Umgebenden eine schwere Bürde. Und es war oft der Fall, dass ihre Familien sie ausstießen. Und dann mussten sie für ihr tägliches Brot betteln. Jeder Tag war ein abhängig sein von Gnade. Und das war nicht anders auch bei diesem Mann, dessen Namen wir gar nicht wissen. Er ist dort. Er ist einer in einer großen Menge. Aber Johannes fährt fort, uns von einer Besonderheit dieses Mannes zu erzählen. Er ist der eine Mann dort, der dort 38 Jahre war, als ein Lahmer. Lasst mich euch daran erinnern, dass zu dieser Zeit Jesus Christus, unser heiliger Herr, ungefähr 30 oder 31 Jahre alt war. Dieser Mann war länger ein Invalid, als Jesus Christus im Fleisch auf der Erde war. Das ist beachtenswert. Und nicht nur das, denn wenn wir es nächste Woche noch betrachten werden, da bestätigt Jesus Christus uns, dass dieser Zustand seiner Krankheit, diese Krankheit, die seinen Körper gelähmt hat, in gewisser Weise eine Wirkung, eine Folge seiner Sünde war. Es könnte die Folge eines promiskuitiven Denkens sein, oder er war ein zorniger Mann, der in jungem Alter sich entschloss zu kämpfen und furchtbar verloren hatte. Wir wissen nicht, was der Grund war, aber nichtsdestotrotz, er lag hier und hat das Leid seiner Sünde erduldet und in einem Leib, der nun nicht mehr ein Werkzeug zur Erfüllung oder zum Finden von Erfüllung sein konnte, sondern es war ein Gefängnis für die Seele geworden, das nur dann nur durch Erleichterung oder Tod davon erlöst werden konnte. Und jeder Tag ist nun hart. Es ist jeden Tag schwer. Er ist jeden Tag von Gnade abhängig. Er war 38 Jahre an diesem Teich, hoffend auf ein Wunder. Und erwartet Gnade. Bis zu diesem Tag. Jesus, unser Herr, der Lamm Gottes, das das Opfer für unsere Erlösung sein würde. Er ist gelenkt worden durch den Heiligen Geist, um durch dieses Schaftor zu gehen, obwohl er doch ein heiliger Mann war, an diesen Ort, wo man gereinigt würde, um Gott anzubeten. Er ist gelenkt worden zu diesem Teich im Haus der Gnade. Und er sah, ja, er sah diese gedemütigten, miserablen Sünder in ihren Leiden, in ihren Schmerzen. Und er ist nicht davor zurückgeschreckt. Freunde, Jesus kennt deine Leiden. Er ist nicht beschämt oder erschreckt nicht zurück vor deinem Leiden. Er kennt dich. Er kennt mich. Er sorgt sich um dich. Es ist eine einmalige Sache, nicht nur jemanden zu kennen, sondern sich auch um ihn zu sorgen. Uns wird in diesem Abschnitt erzählt, dass Jesus nicht nur einfach zu diesem Ort ging, seine Kleider ablegte und sich reinigte, sondern er ging hin und sah den Mann. Und dass er wusste, dass dieser Mann eine lange Zeit dort war. Und er sprach zu diesem Mann. Freunde, ich weiß nicht, ob ihr jemals in einer Gesellschaft wart, wo es übermäßig viele Bettler gab. Ich weiß mit Sicherheit, dass wir einige Obdachlose haben, hier in der Stadt. In Amerika gibt es einige Obdachlose und ab und zu sieht man einen, der einem dritte Weltbettler vom Bild her entsprechen würde. Aber ich bin davon überzeugt, dass das, was wir üblicherweise auf der Straße sehen an Bettlern, ist ein großer Unterschied zu dem, was im ersten Jahrhundert in Judäa war oder auch heute in den Straßen von Neu-Delhi oder Nepal. Das sind Menschen mit gebrochenen Körpern und eingefallenen Gesichtern. Das sind nicht nur arme Leute, sie sind verzweifelt. Eine der Dinge, die ich festgestellt habe, als ich als Missionar in Übersee war, ist, dass, wenn ich solche Menschen gesehen habe, habe ich sehr, sehr selten ihre Augen gesehen. Und die Haltung eines leidenden, gebrochenen, gedemütigten, ängstlichen Bettlers. Augen, die auf den Boden gerichtet sind und erhobene Hände. Voller Angst, dass wenn sie dich anblicken, während sie betteln, dass du sie schlägst. So sieht es aus an anderen Orten. Es ist sehr einfach, an jemanden vorbeizufahren oder zu laufen, der ein Schild hochhält mit der Aufschrift nur $1 für eine Mahlzeit oder an einem Bettler, der zur Erde schaut und die Hände erhoben hat, der auch nicht in deinen Geldbeutel greifen will. Und dass man nie wissen will, wer da eigentlich vor einem ist. Denn wenn man näher hinblicken würde, dann würde man den geschundenen Leib sehen und die Narben auf dem Gesicht und die verkrüppelten Beine und geschädigten Hände. Aber unser Herr schaut nicht weg. Er sieht diesen Mann in seine Augen und sieht ihn. Und er sieht ihn. Und er sieht die Verletzungen auf seinen Armen und Händen. Und weil er jeden Tag kriecht. Und er sieht, dass dieser Mann kein Anfänger ist im Betteln. Er weiß, dass das der längste Kranke in dieser Menge ist. Und er nähert sich ihm. Er nähert sich ihm. Und was hört er von dem Mann? Er sieht ihn und fragt ihn einfach, möchtest du gesund werden? Der Mann antwortet, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser bewegt wird. Eine der befremdlichen Eigenarten von Leid, die ich in meinem jungen Leben erfahren habe, ist, dass das, was einen am Leid von Menschen am meisten sticht, ob es jetzt ein Bettler in der damaligen Zeit war oder ein Mensch heute, der bettlägerig ist, dass diese Menschen in einem Leben gefangen sind, inmitten von Leben, die normal weitergehen. Ob es jetzt eine Person ist, die Woche für Woche Chemotherapie macht und sieht oder lebt, wie der Körper verfällt, oder irgendeine andere körperliche Krankheit oder die Leiden wegen einer Sünde, die immer noch im Herzen Schmerzen verursacht. Das Schlimmste hier ist nicht der Schmerz, den der Leib erfährt, sondern die Einsamkeit, die mit dieser Krankheit einhergeht, die mit diesem Leid einhergeht. Für Leidende ist meistens und oft unvermeidlich eine Wahrnehmung davon, niemand kennt dieses Leid, das ich erlebe, und niemand kann das verstehen, und ich bin allein. Es gibt keine Hilfe für mich. Es ist niemand, der hier bei mir ist, niemand, der sich um mich kümmert. Es ist niemand, der mich aufsammelt nach einer Behandlung. Es ist niemand, der mich packt und von einer Depression wegzieht. Es ist niemand, der sich um mich kümmert. Obwohl dieser Mann 38 Jahre alleine war, er hat doch unserem Herrn gesagt, es ist niemand da, der mich in den Teich bringt. Ich bin zu alleine. An diesem Tag war er nicht allein. An diesem Tag kam das Lamm Gottes zu ihm. Dieser Tag war jemand da, der für Leidende sich sorgt, der zu ihm sprach, nicht einfach nur zur Menge, nicht zu der Versammlung, sondern der Mann, der verging und unfähig war, der gelähmt war. Er war nicht allein. Sein Schrei würde nicht sein, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist der Schrei von Christus, nicht unser Schrei. Denn wir haben einen Retter, der uns kennt in unserem Leid und der sich weigert, uns dort zu lassen, wo er uns vorfindet. Ich möchte, dass ihr das hört, Freunde, dass euer Leid nicht unbedeutend ist in den Augen unseres Herrn. Es ist wirklich leicht, davon auszugehen, dass du eine unbedeutende Person bist. Vor allem, wenn wir bemitleidenswert sind, wenn wir wirklich niedergeschlagen sind, gebrochen, es in dem Leib und in der Seele fühlen. Das Gefühl, dass wir unbedeutend sind, aber Jesus, wie er nun zu diesem Mann kommt, der niemanden hatte, der sich um seine Krankheit sorgte, aber nun kam der König des Himmels herab zu ihm, zu dem Bettler, um ihn einen Prinzen aus ihm zu machen. Ich hoffe, das seht ihr in diesem Abschnitt. Jesus blickt nicht an dem vorbei, was wir sind. Er hört unser Betteln und er ist uns gnädig. Er war geschlagen, verging, zerbrochen und gelähmt. Freunde, ich weiß nicht, wie der Zustand eurer Körper ist, aber ich weiß, dass einige Leidende unter uns sind. Die meisten von uns leiden körperlich, emotional, aber ich weiß den Zustand jeder einzelnen Seele in diesem Raum, auch meiner, denn das Wort Gottes sagt uns, wir sind geistlich gelähmt, wir sind lahm, wir sind blind, wir sind vergangen, abgezehrt, blind, lahm. Jeder von uns hat jeden Grund, in diesem Haus der Gnade beim Teich von Bethesda zu sitzen und zu betteln und zu beten um die Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Sei versichert, dass du jemanden kennst, der um deine Leiden weiß und sich nicht von deinen Sünden abwendet. Deine Seele ist nicht so zerfleischt, dass Jesus sich weigern würde, auf dich zu blicken. Er ist gnädig und barmherzig. Zweitens, Jesus ist gegenüber Leidenden gnädig. Nicht nur weiß Jesus um diesen Mann, er kennt diesen Mann, sondern er kommt zu ihm. Er kommt zu ihm. Nicht nur weiß er, dass er leidet, sondern er geht zu ihm. Ich möchte euch diesen Gedanken nahe bringen, dass Jesus genauso bewusst hier nach Jerusalem geht, in diesem Abschnitt, durch das Schaftor zu diesem Mann, der auf seiner Matte lag an diesem Morgen und genau jetzt bei ihm ist, genauso bewusst, wie er durch Samaria ging, um die Frau am Jakobsbrunnen zu treffen, oder auch nach Kanaan ging, um diesen Vorsteher zu treffen, dessen Sohn im Sterben war. Jesus ist gnädig diesem Mann gegenüber und so geht er zu ihm. Jesus ist gnädig zuerst gegenüber Sündern und Leidenden gleichermaßen, indem er uns nicht alleine lässt. Wir sind nicht allein in unserem Leiden. Es ist nicht nur so, dass er uns kennt und sich um uns sorgt, sondern er lässt uns nicht mit uns selbst zurück. Er hört das qualvolle Seufzen unseres Schreins. Er hört, was dieser Mann sagt. Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser bewegt wird. Während ich aber selbst gehe, steigt ein anderer von mir hinab. Dieser bemitleidenswerte Ruf, und Jesus wehrt uns hier nicht ab. Er erträgt die Ignoranz des Mannes, denn er hat ihm ja eine klare Frage gestellt: Willst du geheilt werden? Möchtest du geheilt werden? Der Mann ist so erbärmlich. Er kann nicht einmal einen Moment lang sehen, dass es sogar möglich wäre. Das Einzige, was er weiß, das Einzige Heilsame, von dem er weiß, ist dieses Wasser im Teich. Und Jesus sagt hier: Willst du geheilt werden? Und dieser Mann ist sehr ähnlich uns. Er findet es unmöglich, über sich hinauszublicken und zu sehen, wer vor ihm steht. Wenn du nicht weißt, was ich damit meine, dann lass es mich folgendermaßen ausdrücken. Es ist sehr leicht für uns, wenn wir in Verzweiflung und Schmerzen sind, dass es einfach keinen Ausweg gibt, selbst wenn die Tür direkt neben uns ist. Er ist wie wir. Jesus wendet sich davon nicht ab. Da war Leid überwältigend, aber unser Herr ist überwältigend kraftvoll. Ich frage mich, ob er schon mal in einer Arztpraxis war, so wie ich, und ich hatte, der Arzt kam rein. Nichts gegen Ärzte, aber oft fragen sie, wenn sie reinkommen, ja, was fehlt Ihnen denn heute? Und ich kann immer bei mir selbst denken, so wie ich einmal mit Elise und Hatton in seiner Arztpraxis war. Und dann ist diese unvermeidliche Frage, ja, was ist denn heute mit Mr. Hatton los? Und ich denke in meinem Kopf, ja, weißt du, ich habe meinen Finger angestoßen und ich habe auch Kopfschmerzen, weil ich seit 3 Tagen nicht geschlafen habe, aber weil ich krank bin. Aber vielleicht habe ich auch einen Hirntumor. Und dann häufe ich diese Liste von Krankheiten auf und es ist überwältigend. Und ich kann diese Frage nicht mal korrekt beantworten, obwohl der Arzt ja eigentlich nur nach so einer einfachen Antwort sucht, wie zum Beispiel, ja, nun, ich habe halt Kopfweh und ich habe mir halt den Finger angeschlagen und habe seit Tagen schlecht geschlafen. Aber diese Selbstdiagnose geht in meinem Kopf weiter und in meinem Herzen. Ich möchte, dass da ein bisschen mehr ist, denn ich möchte in einer gewissen Weise gerechtfertigt werden für all den Schmerz, den ich habe, weil er unertragbar ist. Oft ist das auch die Art, wie wir zu Christus kommen. Die Frage ist ganz einfach. Was ist heute mit dir los? Möchtest du heute geheilt werden? Und oft sind unsere Antworten komplex und ohne Glauben. So wie bei diesem Mann. Aber achte darauf, Jesus fordert nicht unsere Weisheit, unsere Heiligkeit oder unsere eigene Möglichkeit, unsere eigene Befähigung, dass er uns heilen möge. Er fordert nichts von uns außer Krankheit. Wisst ihr, was wir zum Tisch der Erlösung der bringen? Sünde. Wir bringen das Problem. Wir bringen zu dem Fest keinen wunderbaren Blumenstrauß, sondern wir bringen eine Krankheit, die nicht nur wahrscheinlich, sondern ganz sicher sich um den Tisch herum verbreiten wird. Freunde, ich möchte euch sagen, wie es auch der Apostel Paulus sagt, dass Gott reich an Gnade ist. Denn wegen der großen Liebe, mit der er uns geliebt hat. Epheser 2. Die Gnade im Herzen Gottes hängt nicht von irgendetwas in uns ab. Es ist nur abhängig vom Herzen Gottes. Nicht in der Korrektheit unseres Näherns, auch nicht in der Frommheit unseres geistlichen Lebens, sondern nur von unserem Bedürfnis. Deswegen haben wir einen Erlöser. Wisst ihr, dass das der Grund ist, warum Gott Fleisch annahm und unter uns lebte? Gott ist nicht willens, dass du in einen feurigen See seines Zornes und Höllenfeuers geworfen wirst. Denn er liebt dich und ist gnädig. Der Grund, warum wir einen Erlöser haben, ist, dass wir einen Gott haben, der liebt. Christus wusste um den verzweifelten Zustand dieses Mannes. Christus kennt unseren verzweifelten Zustand als geistig Aussätzige. Und was er zu dem Mann sagte ist, willst du geheilt werden? Willst du geheilt werden? Möchtest du Heilung? Der Mann denkt, dass er der unmöglichste Fall ist. Er hat jeden Grund, das zu denken. Du denkst vielleicht dasselbe. Ich weiß nicht, mit was du kämpfst. Ich weiß nicht, was die Sünde tief in deinem Herzen ist, außer, dass du auch ein Sünder bist, wie ich. Ich weiß nicht, wie die Leiden deines Körpers sind. Vielleicht, wenn du aus dem Bett steigst, vielleicht kommen Schmerzen. Aber dieser Mann, 38 Jahre gelähmt sein. 38 Jahre, 38 Jahre, ein unmöglicher Fall. 38 Jahre, ein Bettler. 38 Jahre, übersehen. Und ein Augenblick, geheilt, geliebt, erfreut, geheilt. Freunde, möchtet ihr geheilt werden? Willst du gerettet werden? Möchtest du Hilfe in deinen Sünden? Möchtest du ihn? Du magst denken, aber ich habe niemanden hier, ich bin alleine. Ich bin alleine in meiner Sünde. Diese Sünde ist lähmend für mich. 30 Jahre habe ich damit gekämpft und es hat sich nichts geändert. Aber lasst mich euch sagen, Freunde, Christi Wort an uns ist, willst du geheilt werden? Willst du gerettet werden? Steh auf. Stehe. Nimm dein Bett. Und gehe nach Hause. Christi Gnade ist für uns. Es ist eine Kraft, uns zu retten und uns zu einem geliebten Heiligen zu machen. Das ist eine unbegreifliche Gnade. Und übersehe das nicht. Wenn du möchtest wissen, wie du gerettet wirst und geheilt und in deiner Sünde geholfen, dann lass mich dich nur das fragen. Und ich ermutige dich, das zu beantworten. Wirst du zu Christus kommen? Wirst du geheilt werden? Willst du Hilfe? Da ist Gnade in unserem Erlöser für die, die es wollen. Drittens möchte ich, dass ihr in diesem Abschnitt seht, und die Zeit läuft ab, dass Jesus mächtig ist, uns zu helfen in unserem Leiden. Er kam zu diesem Mann, er sprach zu dem Mann und er hörte mit einem aufmerksamen Ohr diesem Seufzen und Stöhnen zu. Der Mann dachte in seinem eigenen Herzen, es gibt für mich keine Hoffnung, ich habe es tausendmal versucht und versagt, in dieses Wasser zu kommen. Warum sollte es heute anders sein als sonst? Ich werde einfach auf diese Weise sterben. Einige von euch haben das auch so empfunden, geistlich oder körperlich. Da ist keine Hilfe für mich. Jesus sagt diesem Mann, wie er auch uns heute Morgen in seinem Wort sagt, steh auf und nimm dein Bett, nimm deine Liegematte und achte darauf, was der Abschnitt uns sagt, dass auf das gesprochene Wort Jesu hin unmittelbar, sofort, der Mann geheilt war. Das ist nicht, dass das jetzt so ein großes Spektakelwunder war, sondern es war auf sein Wort hin, dass der Mann geheilt war. Jesus spricht zu dem gebrochenen Mann mit demselben Mund, der die Welt ins Dasein rief, es werde Licht und es war Licht. Und derselbe Mund, der die Himmel, das Firmament und die Wasser trennte. Er sprach mit demselben Mund, der zu Adam sprach in der Kühle des Tages im Garten, der Abraham aus dem Land der Chaldäer in das verheißene Land rief und Verheißungen machte. Er sprach mit ihm mit dem Mund, der auf dem Berg Sinai das Gesetz verkündigte. Er sprach mit dem Mund, der David, den König auf dem Thron, verhieß. Er sprach mit ihm mit dem Mund, der schrie, als er den Leib der Maria verließ. Er sprach mit dem Mund, der mit den Pharisäern diskutierte. Und er sprach mit dem Mund, der Nikodemus die Hoffnung der Wiedergeburt verkündigte. Er sprach zu ihm mit dem Mund, der Samariterin Hoffnung gab, frisches Wasser und ein neues Leben. Er sprach zu ihm mit dem Mund, der auch mit dem Vorsteher redete, dessen Sohn starb. Dieser Morgen, Freunde, er spricht zu dir, geistlich aufzustehen. Sein Wort spricht noch immer zu uns, wie es gehört wird und gelesen und gepredigt, und wie es in den Sakramenten vermittelt wird und auch gebetet wird am Tag des Herrn. Achtet am Ende des Abschnittes darauf, es war der Sabbat, an dem dieser Mann geheilt wurde. Der Herr bestimmt diese Zeit, die wir genau jetzt in diesem Moment haben, für deine geistliche Heilung. Christus naht sich dir, selbst hier, wie du dich im Haus der Gnade versammelst, um Reinigung zu empfangen von dem Wasser, das von Sünde reinigt, und zwar von denen, die Christus für sich beansprucht. Wirst du gerettet werden? Darf ich dich geistlich dazu auffordern, aufzustehen? Glaube an Christus, liebe ihn mit deinem ganzen Herzen, Denken, mit deiner ganzen Kraft, dass er dir Rettung und Hilfe in Sünde werde. Steht auf, Freunde. Empfangt seine Gnade am Tag des Herrn. Lasst uns gemeinsam beten. Gepriesener Gott des Himmels, wie gnädig bist du gegenüber Sündern wie uns. Ach Herr, du hast uns dein Wort gegeben. Wir hören dich immer noch laut reden. Du bist kein Fremder. Du bist der Hirte, der durch die Tür hineinkommt. Und du bist das Opfer an unserer Stadt. Und dein Blut wurde auf Golgatha vergossen. Dass der Zorn Gottes, der im Himmel ist und heilig ist, dass die Gerechtigkeit Gottes in heiliger Weise gerechtfertigt würde. Und dass das Volk Gottes heilig werde. Herr, segne uns, wie wir weiterhin dich anbeten. Amen.